Also, heute Abend geht es wieder um das Blut Jesu Christi, beziehungsweise das Blut überhaupt, aber das Blut Jesu insbesondere. Ich möchte beginnen mit einem Zitat. Jesus hat am Kreuz mit dem Barpreis seines Blutes für uns zahlungsunfähige Sünder bezahlt. Er hat uns aus den roten Zahlen herausgeholt. Dieses Zitat stammt von Paul Deitenbeck, einem deutschen Pfarrer und Evangelisten und auch Buchautor. Das passt sehr gut zu dem, was wir heute Abend besprechen werden. Heute Abend geht es nämlich um das Opfer des Blutes. Das Opfer des Blutes. Wir haben begonnen unsere Serie mit der Schriftstelle in 2. Mose 12, Vers 13 und 14. In Vers 13 heißt es, und das Blut soll euch zum Zeichen sein an den Häusern, worin ihr seid. Und sehe ich das Blut, so werde ich an euch vorübergehen und es wird keine Plage zum Verderben unter euch sein, wenn ich das Land Ägypten schlage. Dieses Blut, was damals vergossen wurde, sagt der Herr, soll uns zum Zeichen sein und sollte ihnen zum Zeichen sein und ist ihnen noch heute zum Zeichen und sie feiern das Passa. Es ist nicht mehr allzu lange hin, bis das jüdische Passafest, unser Osterfest, stattfindet. Aber all das, was sie damals taten mit dem Blut, das taten sie auf das hin, was kommen würde. Das Blut, das sie damals darbrachten, das Blut, mit dem sie die Türpfosten damals bestrichen, das Lamm, das sie damals schlachteten, war nur in Anführungszeichen ein Bild. Aber bitte verstehe und beachte, wenn ich sage nur ein Bild, dann bedeutet das in keiner Weise, dass das nicht wichtig war oder nicht wichtig ist. Ja, es ist immer noch wichtig. Auch das Bild ist immer noch wichtig. Wir müssen dieses Bild verstehen, sonst wissen wir nämlich auch nicht, was wir mit der Realität, mit der Wirklichkeit des Blutes Jesu Christi anfangen sollen. Aber Tatsache ist, dass das Teil eines Blutopfers war, das im Alten Bund zur Zeit des Alten Testaments immer und immer und immer und immer und immer wieder dargebracht wurde, um schließlich seine Erfüllung zu finden in Jesus Christus und dem Blut, das er dargebracht hat. Damit wir verstehen, was ein Opfer ist, möchte ich zuerst zwei Schriftstellen mit euch anschauen, die nicht direkt etwas mit dem Blut zu tun haben. Aber wenn wir vom Blutopfer reden, dann ist es wichtig zu verstehen, was ist ein Opfer überhaupt? Ist ein Opfer etwas, das ich darbringe und es tut mir weh? So mag es uns manchmal erscheinen, wenn wir zum Beispiel am Sonntag im Gottesdienst davon reden, dass wir das Opfer einsammeln, dann mag das manchen so erscheinen, ah, jetzt ist wieder mal das von mir verlangt, was mir eigentlich weh tut. Ich soll ein Opfer bringen. Nun, ist das wirklich gemeint mit dem biblischen Begriff Opfer? Ich meine nicht. Sondern lasst uns Johannes 3, Vers 14 lesen. Dort sehen wir eigentlich schon, was ein Opfer im Kern letztlich ist. Sehr wichtig. Johannes 3, Vers 14, hier sagt Jesus nämlich, und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden. Nun, um diese Aussage zu verstehen, muss man ein bisschen alttestamentliche Geschichte kennen, beziehungsweise die Geschichte des Volkes Israel, und sich erinnern an diese Begebenheit, wo im 4. Buch Mose das Volk gemurrt hatte gegen Gott und gegen Mose. Und dann heißt es dort, dass Gott Schlangen ins Lager sandte. Nun, er sandte sie nicht aktiv. Er schickte sie nicht aus dem Himmel ins Lager der Israeliten, sondern es war schlicht und einfach so, dass er seinen Schutz wegnahm und die Schlangen, die sowieso in der Wüste waren, es wimmelte nämlich vor Schlangen nur so in der Wüste, die Schlangen kamen dann und fanden quasi ein gefundenes Fressen in den Israeliten und ihren Tieren und bissen diese Menschen. Und natürlich war dann das Geschrei und das Gezeter groß und sofort kamen die Vertreter des Volkes zu Mose und sagten zu Mose, bitte doch Gott für uns an unserer Stelle, dass er die Schlangen wegnehme. Nun, das tat Gott nicht. Er nahm die Schlangen nicht weg, sondern er gab Mose einen Auftrag. Mose sollte nämlich eine Schlange gießen aus Bronze. Er sollte quasi ein Abbild einer Schlange machen. Und diese bronzene Schlange sollte er an einer Stange, reimt sich ja, Schlange, Stange, sollte er aufrichten im Lager an einem Ort, wo jedermann diese Schlange sehen konnte. Jedermann sollte diese Schlange sehen können. Und wenn es geschah, dass jemand von einer Schlange gebissen wurde, dann musste er nur zu dieser Schlange, zu dieser bronzenen Schlange aufsehen und der Biss würde keinerlei Folgen haben. Ist das nicht phänomenal? Nun, das geht ins Thema Heilung hinein, darüber reden wir heute Abend nicht, aber es zeigt uns auch hier, was ein Opfer ist. Jesus sagt, wie, genauso wie, könnte man auch übersetzen, Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden. Merke, Mose sollte ein Abbild dessen machen, was die Israeliten bedrohte. Die Schlangen waren das Problem. Die Schlangen waren nichts Gutes. Mose sollte nicht das Abbild von etwas Gutem machen und das im Lager erhöhen, sondern er sollte eine Entsprechung zu dem machen, was sie bedrohte. Wenn Jesus nun sagt, so wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden, dann sagt er damit nichts anderes, als ich mache mich eins mit der Sünde. Ich identifiziere, ich werde mich mit der Sünde identifizieren, mit dem, was euch bedroht, mit dem, was euch das Leben schwer macht. Ein Opfer ist also etwas sehr Radikales. Ein Opfer bedeutet, ich nehme etwas oder jemanden und setze ihn an die Stelle dessen, der eigentlich zum Tode verurteilt ist. Die Israeliten hätten eigentlich sterben sollen damals in der Wüste, weil sie gegen Gott und gegen Mose gemurrt hatten. Murren gegen Gott und gegen die Leiter kann arge Folgen haben. Deswegen hätten also die Israeliten damals sterben sollen, weil sie aber um Gnade flehten und Mose für sie um Gnade flehte, gab Gott ihnen ein stellvertretendes Opfer quasi, eine Möglichkeit, einen Ausweg, der es ihnen möglich macht, aus dieser Situation wieder herauszukommen. Und genauso ist es mit dem Opfer Jesu Christi. Jesus wurde für uns zur Sünde, Jesus wurde für uns zum Fluch, wurde als das dargestellt am Kreuz und jeder, der seinen Blick auf das richtet, was Jesus ist an unserer Stelle, der ist frei von den Folgen der Sünde. Das ist etwas Gewaltiges und wir dürfen nicht vor dem zurückschrecken, dass Jesus hier sagt, so oder genau so muss der Sohn des Menschen erhöht werden. Jesus kündigt hier schon an, dass er zur Sünde werden wird. Die Sünde ist quasi das, was uns gebissen hat. Die Sünde ist das, was uns gebissen hat und uns ihr Gift eingespritzt hat, und wenn dieses Gift in unserem Organismus bleiben würde, dann würde das den sicheren Tod bedeuten. Genauso wie das Schlangengift bei den Israeliten ihren sicheren Tod bedeutet hat. Und so ist es auch mit der Sünde. Wenn die Sünde im Organismus bleibt, wenn sie nicht vergeben wird, wenn wir nicht unseren Blick auf das Kreuz richten, wo die für uns geschlachtete oder hingegebene Schlange hängt, ich sag's mal so in der Entsprechung, dann bleibt die Sünde in uns und ihr Gift bleibt in uns. Und wenn das unser Leben lang so bleibt, dann werden wir nicht nur körperlich sterben, sondern wir werden auf ewig tot sein. Oder besser gesagt, tot bleiben. Und das bedeutet ewige Trennung von Gott, wenn wir dieses Opfer nicht in diesem Leben angenommen haben. Eine andere Schriftstelle, die uns Auskunft gibt über das Wesen eines Opfers, ist Galater 3, Vers 13. Hier heißt es, Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch für uns geworden ist, denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Man könnte hier auch sagen, Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, Klammer, durch das Opfer seiner selbst, indem er ein Fluch für uns geworden ist. Die Tatsache, dass er sich geopfert hat, ist gleichbedeutend damit, dass er an unserer Stelle zum Fluch geworden ist. Das übersteigt menschliches Denken erst einmal. Wie kann der Sohn Gottes, der Ewige, der Heilige, der Gerechte, der niemals gesündigt hat, wie kann er zu einem Fluch werden? Nicht, weil er selbst gesündigt hätte, nicht, weil er selbst etwas getan hätte, das des Fluches wert wäre, sondern weil er an unsere Stelle getreten ist. Das ist der ganze Trick dabei, in Anführungsstrichen. Es ist kein Trick, sondern er hat für uns die Strafe getragen. Deswegen ist er das geworden, was wir eigentlich waren. Das ist also Wesen und Inhalt eines Opfers. Und der Inbegriff dessen, was Jesus getan hat, das, woran wir es am besten erkennen können, was er getan hat und dass er es getan hat, ist sein Blut. Sein Blut musste fließen. Einerseits, um zum Ausdruck zu bringen, dass er tatsächlich gestorben war, wie wir nachher noch sehen werden an einer bestimmten Stelle, im ersten Johannesbrief. Aber nicht nur deswegen, sondern weil, wie wir schon einige Male jetzt gesehen haben, Gott das Blut erwählt hat. Er hat gesagt, ich habe euch das Blut auf den Altar gegeben, dass es Sühnung für euch leiste, dass es Sühnung für euch darbringe. Warum hat Gott das getan? Ich kann es nicht letzten Endes erklären. Das ist wieder der Punkt, wo das Geheimnis, könnte man sagen, anfängt. Ich kann dir nicht sagen, warum das Fleisch nicht genügt hätte. Das Blut ist der Inbegriff des Lebens. Gott hat es so festgelegt. Und im Vorgriff darauf, was er in Christus tun würde, hat Gott im Alten Testament Bilder, Schatten gegeben, die immer wieder genau das voranzeigen, könnte man sagen. Wenn du die Bücher Mose liest, die fünf, also insbesondere so das dritte Buch Mose, wahrscheinlich auch das vierte noch, dann wirst du dort Passagen finden, wo es nur um Opfer geht, wo haarklein detailliert beschrieben wird, was sie alles für Opfer darbringen sollten, was sie mit den Schenkeln tun sollten, was sie mit dem Fett tun sollten, was sie mit dem Blut tun sollten, wem das Fleisch nachher gehörte, wer wann wie wo stehen sollte, wer dem Tier die Hände auflegen sollte und so weiter. Hochkompliziert und genauso einzuhalten, wie es gesagt war. Genau so, exakt so. Bis auf den kleinsten Punkt, genau so. Und eine Stelle, die das meiner Meinung nach exemplarisch, beispielhaft zum Ausdruck bringt, ist 2. Mose 29, 15 bis 16. Und hier sehen wir auch, warum das Ganze notwendig war oder was dabei geschah. Danach nimm den einen wieder, Gott redet zu Mose, danach nimm den einen wieder und Aaron und seine Söhne sollen ihre Hände auf den Kopf des Widders legen. Dann sollst du den Widder schlachten und sein Blut nehmen und es ringsum an den Altar sprengen. Nun, Aaron und seine Söhne, sie sollten und würden das Priestertum bilden. Wir reden hier vom aaronitischen Priestertum oder auch vom levitischen Priestertum. Das war die Geschlechterfolge, aus denen das Priestertum im Alten Testament bestand. Wenn du nicht von Aaron abstammtest, konntest du unter dem alten Bund kein Priester sein. Jeder hohe Priester, jeder andere Priester wurde aus der Nachkommenschaft Aarons genommen. Das hatte Gott so festgelegt. Aber damit diese Söhne Aarons und Aaron selbst hier an dieser Stelle, damit sie tauglich waren für diesen Dienst, hatte Gott etwas eingerichtet. Warum? Weil Aaron und seine Söhne kein bisschen besser waren als der Rest des Volkes. Vom Natürlichen her in keiner Weise geeignet für diesen Dienst. Warum? Weil sie genauso sterbliche Menschen waren wie alle anderen auch. Weil sie sich ihre Finger genauso schmutzig gemacht hatten wie alle anderen auch. Weil sie genauso gesündigt hatten wie alle anderen auch. Aber eine Gruppe und eine Linie musste es ja tun. Da ist eine Parallele, könnte man sagen, eine Analogie zu dem, was geistliche Leiter heute sind. Wir sind im Grunde genommen so etwas wie die Nachfolgerschaft dieses aaronitischen Priestertums, dieses levitischen Priestertums. Nur eingeschränkt natürlich. Sind wir in irgendeiner Art und Weise besser? Hat Pastor Manfred weniger gesündigt als du in seinem Leben? Nein. Ist Pastor Manfred rein vom Natürlichen her besser geeignet, um hier vorne zu stehen und das Wort zu predigen als du? Nicht, wenn es um Fragen der Heiligkeit, der Reinheit etc. gehen würde. Sondern ich bin genauso abhängig und angewiesen auf Vergebung und auf Gnade, wie jeder von euch, der heute Abend hier sitzt. Und genauso war es mit Aaron und seinen Söhnen auch. Deswegen setzte Gott hier etwas Wichtiges ein. Er symbolisierte nämlich, dadurch, dass Tiere geopfert wurden hier an dieser Stelle für Aaron und für seine Söhne, dass Vergebung und Stellvertretung durch ein Opfer nötig war, um diesen Priesterdienst überhaupt zu ermöglichen. Sie sollten diesem wieder die Hände auflegen. Was bedeutet das? Sollten sie ihn noch streicheln, bevor er geschlachtet wurde? Nein, sondern Handauflegung bedeutet hier Übertragung. Und zwar Übertragung nicht von Segen oder von Salbung in diesem Fall, sondern von Sünde. Sie sollten diesem wieder die Hand auflegen und in diesem Moment würde Gott das, was sie getan hatten, dem wieder anrechnen und er würde an ihrer Stelle geschlachtet werden. Das ist der ganze Inhalt hier, der ganze Sinn dieser Handlung, könnte man sagen. Wie sie einmal im Jahr einen Sündenbock in die Wüste schicken sollten, wie sie ihm die Hände auflegen sollten und ihn bewusst beladen sollten mit der ganzen Sünde des Volkes, so sollten sie es im Kleinen auch hier tun für die, die danach die heiligen Handlungen ausführten. Und dann heißt es, du sollst ihn wieder schlachten und sein Blut nehmen und es ringsum an den Altar sprengen. Das Blut ist der Inbegriff dieser Opferhandlung, dieser Stellvertretung. Wenn das Blut floss, wenn das Blut an den Altar gespritzt wurde, dann bedeutete das, die Sühne von Aaron und seinen Söhnen ist gesühnt für diese heilige Handlung, die nun folgen soll, so dass sie selbst wiederum als Vertreter des Volkes vor Gott stehen können. Denn das taten sie ja und das ist der Sinn von Priestertum, dass jemand für andere vor Gott stehen kann. Es war im Alten Testament so, die katholische Kirche hat das leider übernommen, obwohl es nicht mehr nötig gewesen wäre. Amen. Es braucht keine Priester mehr heute in diesem Sinne. Es braucht nicht jemanden, der für andere Menschen vor Gott steht. Ich stehe nicht für euch hier, sondern ich stehe für Gott hier und predige euch sein Wort. Aber im Grunde genommen könntet ihr sogar das selber aus dem Wort Gottes herausholen, was ich euch heute Abend predige. Jeder Einzelne von euch könnte das herausfinden. Und sich selber predigen. Aber Gott hat es so eingerichtet, dass diese Aufgabe weiterhin von bestimmten Leuten, die er dazu berufen hat, getan wird. Und das ist auch gut so. Wir wollen das in keiner Weise hier irgendwie klein machen. Ihr wisst, dass ich nicht so denke. Aber ich stehe nicht für euch hier. Wenn ihr einmal vor Gott stehen werdet, dann könnt ihr nicht sagen, ja, aber der Pastor Manfred hat. Ist euch das bewusst? Ich habe manchmal den Eindruck, nicht bei euch im Speziellen, aber bei manchen Christen habe ich den Eindruck, sie schieben alles auf den Pastor, sie schieben alles auf den Leiter. Wenn irgendwas nicht stimmt in ihrem Leben, dann muss es der Pastor richten. Er soll für sie beten, er soll dies und jenes tun, er muss sie in allem, im Allerkleinsten muss er sie beraten. Tu du Fürbitte für mich. Nein, du sollst selber vor Gott stehen, Hebräer 4, Vers 16. Lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Uns, nicht uns Priester, sondern wir, uns alle, ist gemeint. Preis dem Herrn. Also, hier haben wir ein Bild, könnte man sagen, für das Opfer des Blutes. Lasst uns nun Jesu Blutopfer genauer anschauen. Jesu Blutopfer und Jesu Blutopfer, könnte man sagen, ist in vier Phasen einzuteilen. Er vergoss nicht alles Blut, das er vergoss hier auf dieser Erde, bei einer Gelegenheit. Jesus hat nicht alles Blut, das er vergoss, auf einmal vergossen, sondern es gab sozusagen verschiedene Phasen, die auf das Große dann hinführten. Was war das erste Blut, das Jesus vergoss, als er auf diese Erde kam? Was? Wie bitte? Beschneidung. Ist Jesus beschnitten worden? Tatsächlich? Ist dabei Blut geflossen? Meinst du? Okay, ich war noch nie bei einer Beschneidung dabei, aber aller Wahrscheinlichkeit nach wird dort Blut vergossen, nicht wahr? Und Jesus ist beschnitten worden. Jesus ist beschnitten worden und dabei floss sein Blut, und zwar zum allerersten Mal, nachdem er auf diese Erde gekommen war. Wir lesen in Lukas 2, Vers 21, und als 8 Tage vollendet waren, jüdische Knaben werden am 8. Tag beschnitten, dass man ihn beschneiden sollte, da wurde sein Name Jesus genannt, der von dem Engel genannt worden war, ehe er im Mutterleib empfangen wurde. Du sagst, ja, aber das war ja ganz normal, das war ja bei allen jüdischen Knaben so. Warum sollte jetzt an diesem Blutvergießen irgendetwas Besonderes sein? Es ist schon etwas sehr Besonderes daran, dass Jesus genauso beschnitten wurde wie alle anderen. Und es ist auch etwas sehr Besonderes daran, dass dort sein Blut schon floss. Hier sehen wir, dass er genauso wie jeder andere jüdische Knabe mit der Beschneidung eintrat in den Bund, den Gott mit Abraham geschlossen hatte. Gott, der Mensch wurde, demütigte sich, soweit es nur ging, wurde nicht nur pro forma ein Mensch, sondern nahm alle menschlichen Bedingungen an, die für seine menschliche Umgebung damals galten, für alle anderen Juden, denen er dann dienen wollte, und befand sich menschlich gesprochen genau auf der Ebene wie sie auch. Er war ein Jude unter dem Bund Abrahams. Natürlich war er auch Gottes Sohn, aber er wirkte nicht in erster Linie als Gottes Sohn, während er hier auf dieser Erde war. Das ist ganz wichtig zu verstehen. Apostelgeschichte 10, Vers 38. Jesus von Nazareth, ein Jude unter Juden, Einfügung von mir, wie Gott ihn mit Heiligen Geist und mit Kraft gesalbt hat, wie er alttestamentliche Propheten salbte, der umherging und wohltat und alle heilte, die vom Teufel überwältigt waren, denn Gott war mit ihm. Und diese Botschaft aus Apostelgeschichte 10, Vers 38, von Petrus dort gepredigt im Haus von Cornelius, ist im Grunde genommen sehr zweischneidig, denn genau dasselbe hätte man auch über jemanden wie Jesaja oder Elia sagen können. Jesus diente nicht als Sohn Gottes hier auf dieser Erde, sondern als ein Prophet unter dem abrahamitischen Bund. In diesen Bund war er eingetreten durch seine Beschneidung und da hatte er das erste Blut gelassen. Das ist eigentlich eine Bestätigung des abrahamitischen Bundes. Damit sagte Gott und sagte Jesus und der Heilige Geist noch dazu, dass dieser Bund noch immer in Kraft war. Und eigentlich, wenn du so willst, sagte Jesus damit auch, dieser Bund genügt, um all die Zeichen und Wunder tun zu können, die ich hier tue während meines Lebens auf der Erde. Erinnerst du dich an diese eine Frau, die seit 18 Jahren gekrümmt war, weil der Teufel sie gekrümmt hatte? Was sagte Jesus in seiner Begründung, warum er das tat am Sabbat? Er sagte, sie, die eine Tochter Abrahams ist, sollte sie nicht gelöst werden am Tag des Sabbats? Eine Tochter Abrahams. Diese Bundeszugehörigkeit genügte, um ein Recht auf Heilung und Wiederherstellung zu haben. Und Jesus kam eigentlich, um den abrahamitischen Bund zu erfüllen und man könnte sagen, zur Blüte zu bringen wieder. All das war vergessen worden über die Jahrhunderte und Jesus setzte es nun wieder um. Natürlich ist die Beschneidung Jesu auch ein Vorzeichen, dass dabei sein göttliches Blut floss. Das Blut Gottes war in seinen Adern. Ihr erinnert euch ans letzte Mal, wo ich erklärt habe, dass es eben nicht exakt dasselbe Blut war, wie es in unseren Adern floss und fließt, sondern es war ein fast gleiches Blut, aber genetisch war es das Blut Gottes. Deswegen ist das bereits ein Hinweis auf das vollkommene Opfer des Blutes Jesu, das er am Ende seines Lebens darbringen würde. Gottes Blut floss hier. Es ist für mich ziemlich klar und sicher, dass Jesus während seiner Zeit hier auf der Erde kein unnötiges Blut vergossen hat. Das ist wieder etwas, was unseren menschlichen Verstand ziemlich strapaziert. Kannst du dir vorstellen, dass ein Mensch während seines ganzen Lebens, und Jesus hat immerhin 33 Jahre gelebt, das ist relativ lang, kannst du dich erinnern, wie oft du bis zum Alter von 33 Jahren geblutet hast wegen irgendetwas? Weil du dich gestochen hast, weil du dir irgendwo das Knie aufgeschlagen hast, warum auch immer. Wie oft hast du geblutet? Und wisst ihr was, vielleicht liege ich falsch, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Jesus auch nur ein einziges Mal geblutet hat, unnötigerweise. Und jede Verletzung seiner Adern, in diesem trivialen Sinne, wie ich es gerade geschildert habe, dass er sich an einem Messer geschnitten hätte oder sich das Knie aufschlug oder was auch immer, wäre unnötig gewesen. Davon hätte niemand was gehabt. Amen. Höchstens die Reliquiensucher, die hätten dann, oder die Archäologen, die hätten dann hingehen können, um irgendwo einen Stein zu finden, wo höchstwahrscheinlich, wir wissen es nicht ganz genau, aber so die wissenschaftlichen Methoden lassen einige Rückschlüsse zu. Das könnte ein Stein sein, an dem Jesus sich das Knie aufgeschlagen hat. Wir haben daran Blut gefunden. Und ein ganz ungewöhnliches Blut. Man weiß nicht, woher es kam. Nein. Das ist eine Verzerrung dessen, wofür das Blut Jesu da war. Also ich persönlich, ist meine persönliche Überzeugung, ich müsste sie nicht teilen, ich glaube, dass Jesus auch nicht ein einziges Mal unnötiges Blut vergossen hat. Wir lesen auch nie irgendwas davon. Ja, weder Matthäus, Markus, Lukas noch Johannes hielten es für nötig oder hatten Anlass und Grund, irgendwo zu berichten, dass Jesus sich auf einmal mit seinem Schweizer Offiziersmesser dermaßen in den Finger schnitt, dass das halbe Fingerbeere abgeheilt ist. Oder dass Petrus schnell den Verbandskasten vom Esel nehmen musste, um Jesus schnell einen Druckverband anzulegen, damit der Gute nicht verblutet ist. Nein, das ist absurd. Auf der Kehrseite wiederum zeugt uns das von der Wichtigkeit, vom Wert und von der Bedeutung des Blutes Jesu. Ich meine, wenn von dir mal ein Blutströpfchen irgendwo auf den Boden fällt, ist es nicht weiter tragisch. Wenn du irgendwo Blut spendest oder Blut gibst oder einen Bluttest machen lassen musst oder eben dich mit einer Nadel in den Finger stichst und dabei ein Tröpfchen Blut, manche Leute können ja überhaupt kein Blut sehen. Die kippen dann gleich um. Bei manchen soll es so sein. Wenn das bei dir passiert, ist es nicht weiter tragisch. Amen. Aber bei Jesus, es wäre reinste Verschwendung gewesen. Es wäre reinste Verschwendung gewesen, dieses Blut fließen zu lassen für irgendetwas, das nicht im Zusammenhang stand mit dem Sühnewerk Jesu Christi. Die nächste Phase, die wir sehen im Wort Gottes, ist das Blut des Leidens. Noch nicht das Blut des Kreuzes, sondern das, was dem Kreuz vorausging, das Blut des Leidens. Lukas 22, Vers 44. Hier heißt es, eigentlich könnte das eine Osterpredigt sein, habe ich beim Vorbereiten gedacht, aber wir steuern ja stark auf Ostern zu, deswegen nehmt das schon mal als Vorbereitung auf Ostern. Und als er in Angst war, betete er heftiger. Es wurde aber sein Schweiß wie große Blutstropfen, die auf die Erde herabfielen. Diese bekannte Stelle, die uns Jesus zeigt im Garten Gethsemane, wie er buchstäblich Blut schwitzt. Wir reden ja auch umgangssprachlich oder ja bildhaft davon, dass jemand Blut schwitzt. Nun hast du schon mal jemanden Blut schwitzen gesehen? Aber das ist ein medizinisches Phänomen, das es tatsächlich gibt. Es ist tatsächlich möglich, zum Beispiel in einem Todeskampf, wenn jemand sich in äußerster Anstrengung befindet, dass kleine Blutgefäße hinter der Stirn zum Beispiel platzen und sich dann mit dem Schweiß vermischen. Und bei Jesus war das tatsächlich so. Er betete hier in einer Art und Weise, dass genau das geschah. Blutäderchen platzten und dieses Blut vermischte sich mit seinem Schweiß, trat durch die Haut aus und, wie es hier heißt, fiel auf die Erde herab. Nun, für was war dieses Blut? Jesus kämpfte hier, er rang mit dem, was er als den Willen Gottes erkannt hatte, nämlich, dass sein Sterben, sein Leiden, sein Tod und seine Grablegung, dass das verbunden sein würde mit einer absoluten Trennung von seinem Vater. Jesus war nie zuvor im absoluten Sinne getrennt gewesen von seinem Vater im Himmel. Er hatte die Herrlichkeit verlassen, um Mensch werden zu können, aber die ganze Zeit seines irdischen Lebens bis zu diesem Zeitpunkt hatte er immer eine ungestörte, ungebrochene, ungehinderte Beziehung zu seinem Vater im Himmel gehabt. Da war nichts zwischen ihnen. Keine Sünde, keine Störung, keine Kränkung, nichts war zwischen ihnen. Aber Jesus wusste, weil der Heilige Geist es ihm offenbart hat und weil er es aus den Schriften her verstanden hatte, wusste er, das Opfer, das Gott von ihm erwartete und wozu er gesetzt war, es zu geben, beinhaltete eine absolute Trennung von Gott im Sinne des Sterbens seines Geistes. Deswegen musste Jesus und konnte Jesus sagen, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Schreckte Jesus vor dem Kreuz zurück? Nein, aber er schreckte vor dieser äußersten Konsequenz zurück. Können wir es Jesus zugestehen, dass ihm das Angst machte? Es steht hier, dass er in Angst war und dass er deswegen heftiger betete. Und wie wir wissen, was betete er im Garten Gethsemane? Er betete: Vater, wenn es möglich ist, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Und er meinte damit nicht seinen Tod, nicht sein Leiden, nicht sein Sterben, sondern diese Tatsache der Trennung von seinem geliebten Vater im Himmel. Das meinte er. Aber er sagte, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Man könnte sagen, das, was Jesus tat im Garten Gethsemane, war ein Kampf seines Willens mit dem Willen Gottes. Nicht gegen den Willen Gottes, aber er rang mit dieser Möglichkeit, er rang mit dieser Konsequenz. War das Rebellion? Nein, das war keine Rebellion, sondern auch hier Jesus errang stellvertretend für uns den Sieg über seinen eigenen Willen und brachte ihn in Übereinstimmung mit dem Willen Gottes. Blut floss, besiegelte diesen Sieg und wir sind die Nutznießer davon. Einerseits, dass Jesus eben wirklich bis zum Letzten gegangen ist, aber andererseits auch in einem weiteren Sinne, dass wir, jeder von uns, jeder einzelne von uns von nun an in der Lage sein kann, seinen Willen, sein Wollen, sein Streben, sein Trachten in Harmonie und Übereinstimmung zu bringen mit dem Willen Gottes. Egal, was der Wille Gottes von dir verlangt, von dir fordert, entgegen dem, was du vielleicht selber willst, du bist in der Lage, diesen Kampf zu gewinnen. Das ist gute Botschaft. Und es ist noch viel bessere Botschaft, da wir wissen, Jesus hat das mit seinem Blut besiegelt. Und wenn Jesus etwas mit seinem Blut besiegelt, dann kannst du sicher sein, es ist wirklich so. Es ist Ja und Amen. Es ist verfügbar. Es ist gültig. Diese Möglichkeit ist gültig für jeden von uns. Nur oft haben wir es nicht verstanden oder wir nehmen es nicht an für uns. Hallo? Seid ihr da heute Abend? Wie oft hast du schon mit dem Willen Gottes gerungen? Nun, manchmal bilden wir uns das auch ein. Manchmal kennen wir den Willen Gottes nicht genau genug, als dass wir wirklich wissen könnten, wir stehen im Gegensatz zum Willen Gottes. Ich kann mich an Zeiten erinnern, wo ich dachte, ich stehe in völligem Gegensatz zum Willen Gottes. Dabei war ich mittendrin. Manchmal redet der Teufel dir ein, dass du eigentlich nicht im Willen Gottes bist oder dich sträubst gegen den Willen Gottes oder etwas in dieser Art. Aber manchmal weißt du auch sehr genau, dass der Wille Gottes für dich eine Sache will und du möchtest etwas ganz anderes. Und dann entsteht ein Kampf, dann entsteht ein Konflikt und dieser Konflikt muss von irgendjemandem gewonnen werden. Und wenn du ihn nicht gewinnst, gewinnt ihn der Teufel und der Wille Gottes kommt nicht zustande in dieser Situation oder dieser Angelegenheit. Der Wille Gottes soll aber zustande kommen in deinem Leben, mehr und mehr und mehr und mehr. Umfassender und umfassender und umfassender. Und dafür ist das Blut Jesu geflossen, damit das möglich wird. Seht ihr, Gott hat die Erwartung und den Anspruch, dass wir ihm gehorsam sind. Er hat diesen Anspruch bei geistlichen Kindern in einem anderen Maß, als er es bei geistlichen Erwachsenen hat. Ich meine, Gott hat bei mir Dinge durchgehen lassen, als ich ein geistliches Baby war, da kann ich heute nur noch mit dem Kopf schütteln, ja. Wenn ich mir überlege, was ich mir alles für Sachen geleistet habe, als geistliches Kind, wo ich überall hingegangen bin, was ich für Konzerte besucht habe, was ich mir für Sachen angeschaut habe und so weiter und so fort, was ich für Bücher gelesen habe, etc., was ich für Musik gehört habe, da kann ich heute nur noch mit dem Kopf schütteln. Aber Gott, weil ich ein geistliches Baby war, Gott, mir das durchgehen lassen. Heute würde das nicht mehr durchgehen lassen. Ich habe schon ein schlechtes Gewissen, wenn ich bestimmte Dinge nur anfasse. Das ist nur ein Bild. Aber wie kommst du dahin, dass du wächst in diesen Dingen? Du musst den Sieg Jesu Christi in Anspruch nehmen für dich und dein Leben und diese Situation. Anders geht es nicht. Dein eigener Wille ist zu stark, als dass du ihn freiwillig aufgeben würdest und in Übereinstimmung bringen würdest mit dem Willen Gottes. Manche Leute sagen, ja, ich habe keinen starken Wille. Du hast einen sehr, sehr starken Willen. Du bist ein sturer Bock, ob du das glaubst oder nicht. Ich habe mit Leuten zu tun gehabt, die Willensschwäche geltend machen wollten, als Entschuldigung für irgendwelche Dinge. Und ich hätte ihnen am liebsten gesagt, du bist ein sturer Bock. Du hast einen sehr, 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 sehr starken Willen, nur hast du ihn in die falsche Richtung. Du hast ihn in die falsche Richtung kultiviert. Du hast ihm das falsche Futter gegeben. Da muss etwas geschehen mit unserem Willen. Und Jesus hat sein Blut vergossen, damit das möglich geworden ist für uns. Halleluja, wir sind immer noch beim Blut des Leidens. Johannes 19, Vers 1. Dann nahm nun Pilatus Jesus und ließ ihn geißeln. Auch das ist wieder eine Station im Leidensweg Jesu, nämlich seine Geißelung. Nun, hier ist keine Rede vom Blut. Hier wird nichts vom Blut gesagt, aber ich kann dir eins versichern. Bei der Geißelung Jesu Christi ist Blut geflossen und zwar nicht wenig. Ich weiß nicht, wer von euch den Film gesehen hat von Mel Gibson, The Passion of the Christ. Das ist gutes Anschauungsmaterial für das, wie blutig eine Kreuzigung beziehungsweise das, was dem vorausging, tatsächlich war. Ich werde euch dann zu gegebener Zeit noch diese Fußnote vorlesen aus der einen Bibelübersetzung, die ich zu Hause habe, wo dieser ehemalige Professor für neutestamentliche Theologie sagt, die Kreuzung war keine blutige Sache. Nun, es braucht scheinbar wirklich einen Theologen, um einen solchen Blödsinn zu verzapfen. Die Kreuzigung und das, was dem vorausging unter römischem Protektorat, war äußerst blutig, eine äußerst blutige Angelegenheit. Und der Film von Mel Gibson ist kein bisschen übertrieben. Wie viele Schläge bekam Jesus? Wenn sie sich an die jüdischen Regeln hielten, dann waren es 40 weniger ein, also 39. Aber es waren die Römer, die diese Geißelhiebe austeilten. Waren sie in irgendeiner Weise verpflichtet, sich an rabbinische Vorschriften zu halten? Sicherlich nicht. Woraus bestand eine solche Geißel? Eine solche Geißel, das war nicht eine Peitsche, so wie du sie auf irgendeinem Bazar kaufen kannst, im vorderen Orient, die du dir dann ins Wohnzimmer hängst, so um darzustellen, dass du irgendwo mal ein Kamel angetrieben hast oder so etwas. Nein, sondern diese Geißeln, Das waren Stöcke und an diesen Stöcken waren Riemen befestigt, lange Riemen, aber nicht nur einer, sondern drei. Drei Lederriemen waren an diesem Stecken befestigt. Und diese Lederriemen, das war noch nicht alles, diese Lederriemen waren gespickt mit Glas und Knochen und wahrscheinlich noch Metallsplittern. Drei Stränge Lederriemen, gespickt mit scharfen Gegenständen. Und damit wurden 39 Schläge gegeben, mindestens. Das kannst du ausrechnen, es waren also nicht 39 Hiebe, sondern es waren 3x39 Hiebe. Und diese Hiebe wurden nicht auf den Rücken gegeben, wie wir uns üblicherweise vorstellen, sondern mindestens ein Drittel davon wurde auf die Vorderseite des Körpers gegeben. Und die Historiker berichten, dass Fleisch weggerissen wurde in großen Fetzen und dass der Körper freigelegt wurde bis auf die Adern, bis auf die Muskeln. Blut floss. Nun, ich weiß, das ist sehr plastisch, was ich hier erzähle, aber ich tue das nicht, weil ich besonders blutrünstig bin oder eine entsprechende Fantasie habe, sondern ich möchte euch hinweisen auf das Leiden Jesu Christi an unserer Stelle. Blut floss bei dieser Geißelung. Für was? Erinnerst du dich an 1. Petrus 2,24? Jesus, der unsere Sünden in seinem Leib selbst an das Holz hinaufgetragen hat, damit wir den Sünden abgestorben, der Gerechtigkeit leben, durch seine Strieme sind wir geheilt worden. Welche Strieme? Die ihm beigebracht wurde bei seiner Geißelung. Warum Strieme? In den normalen Übersetzungen heißt es immer Striemen, Plural, Mehrzahl von Strieme. Aber im griechischen Grundtext heißt es Strieme. Eine Strieme. Ja, war es nur eine? Nein, es waren diese 39 mal 3 oder sogar noch mehr. Aber Petrus sagt damit, und er hat Jesus gesehen, Petrus sagt damit, der Rücken und die Vorderseite des Leibes Jesu, da war nicht mehr eine Strieme von der anderen zu unterscheiden, sondern der ganze Leib sah aus wie eine einzige Strieme. Das ist kein Zufall, dass Petrus dort nur Strieme schreibt und durch diese Strieme bist du geheilt worden. Jesus hat sein Blut gelassen für deine Gesundheit, für deinen Körper, für deine Heilung und zwar für alles. Wissenschaftler, Ausleger haben herausgefunden oder meinen sagen zu können, dass es 39 verschiedene Kategorien von Krankheit gibt, grob gesprochen. Natürlich gibt es viel mehr, wie wir wissen, aber man kann sie scheinbar in 39 Kategorien irgendwie einteilen. Jesus ist für alle Krankheiten, für alle Gebrechen, für alle Schmerzen gestorben und er hat das mit seinem Blut besiegelt. Er hat dafür gelitten. Halleluja. Wir sind immer noch beim Blut des Leidens. Markus 15, Vers 17. Und sie legen ihm ein Purpurgewand an. Das Purpurgewand eines römischen Soldaten sah so aus. Für Jesus sollte seine Königsrobe symbolisieren. Er hatte ja gesagt, er sei ein König, beziehungsweise andere hatten es über ihn gesagt. Und flechten eine Dornenkrone und setzen sie ihm auf. Nun, auch hier muss ich eure Fantasie wieder ein bisschen beanspruchen. Eure Vorstellungskraft, Dornenkrone aufsetzen. Ja, heißt das, sie hatten halt gerade nichts anderes und weil Dornen sowieso so ein bisschen wie eine Krone aussehen, nahmen sie Dorn, um eine Krone darzustellen und daraus zu bilden. Und dann setzten sie ihm diese Krone auf, weil er ja gesagt hatte, er sei ein König. Nein, sondern sie nahmen diesen Dornenkranz und drückten ihm diesen Dornenkranz auf den Kopf, so dass Blut floss aus seinem Kopf hervor. Aus seiner Stirn, aus seiner Kopfhaut, überall floss Blut aufgrund dieser Dornenkrone. Wofür ist das ein Bild? Der Zusammenhang hier ist Spott und Hohn, den sie mit ihm trieben. Was geht dem voraus? Gedanken. Gedanken von Spott und Hohn. Hochmut, Stolz. Dafür musste Jesus leiden. Dafür musste Jesus bezahlen. Dafür hat er sein Blut gelassen. Du könntest sagen, alle negativen Gedanken, alle Lästergedanken, die du jemals hattest, hier mit dieser Dornenkrone wird das symbolisiert. Und das trieb ihm das Blut hervor. Aber dieses Blut, das ist eigentlich ein Bild einerseits dafür, wie schlimm solche Gedanken sind und dass sie eine Auswirkung haben und dass für sie gebüßt werden muss. Aber das Blut floss. Mit anderen Worten, es ist vergeben. Halleluja. Alle Gedanken, alle schlechten Gedanken, alle negativen Gedanken, die du jemals hattest, in Bezug auf Gott, in Bezug auf Jesus, in Bezug auf andere Menschen, in Bezug auf dich selbst, all diese Gedanken sind dir vergeben. Und die Tatsache, dass das Blut geflossen ist, bedeutet, dass du frei bist davon. Frei davon. Halleluja. Nicht die Gedanken sind frei, sondern du bist frei von den Gedanken. Und das ist dringend notwendig. Wisst ihr, das war ein Bereich in meinem Leben, wo ich lange Mühe hatte, lange gekämpft habe, meine Gedankenwelt. Wie oft ist mir dieses Lied durch den Sinn gegangen, das wir in der Schule gesungen haben. Die Gedanken sind frei, wer kann sie ergründen? Das war eines meiner Lieblingslieder und ein Spiel, das ich fleißig getrieben habe, schon in der Schule, habe ich mein eigenes Zeug gedacht, während der Lehrer an der Tafel stand. Ich dachte, ja, die Gedanken sind frei. Also das kann niemand kann sehen, was ich denke. Ich kann mir da so einiges zusammendenken, ohne dass es irgendwelche Folgen hat, ohne dass mich jemand dafür anklagen könnte, ohne dass ich dafür ins Gefängnis komme. Aber weißt du was? Die Geister, die ich rief, die ward ich nicht mehr los. Es ist eben nicht so, dass die Gedanken frei sind, sondern was du dir in deinen Gedanken ausmalst, die Fantasien, die du pflegst und hegst, sie setzen sich fest. Sie prägen dein Denken, sie prägen dein Selbstbild, sie prägen deine Hoffnungen. Das, was du dir erglaubst für deine Zukunft, das wird geprägt durch deine Gedanken, deine Beziehungen. Und manchmal kann es sogar sein, dass du den Eindruck bekommst, jetzt sieht der andere, was ich denke. Oh, könnte peinlich sein. Ich hatte Zeiten, wo ich mitten in einem Gespräch mit irgendwelchen Leuten auf einmal rot anlief. Wisst ihr warum? Weil ich dachte, die weiß jetzt, was ich denke. Sowas kann schlimm sein. Ich musste meine Gedanken lernen zu kontrollieren und unter Kontrolle zu bringen. 2. Korinther 10, 4 und 5. Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig für Gott zur Zerstörung von Festungen. So zerstören wir Vernünfteleien. Und jeden Gedanken, der sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt und nehmen jede Höhe gefangen. Nee, irgendwie anders, aber ist egal. Ungefähr so. Dort geht es nicht um die Festungen in der Himmelswelt, sondern dort geht es um die Festungen und die Höhen und die Gedanken in deinem Kopf. Und Jesus hat mit seinem Blut bezahlt, so dass du den Sieg haben kannst über deine Gedanken. Egal, was es für Gedanken sind. Neid, Hass, Zorn, unzüchtige Gedanken, unreine Gedanken, Habgier, all diese Dinge, Befürchtungen, Vorurteile. Wie viele Menschen werden beraubt durch Vorurteile? Ja, also mit dem und dem wollte ich nichts tun, der ist immer so, der denkt garantiert so. Woher weißt du, wie der denkt? Du kannst nämlich nicht Gedanken lesen. Wir haben schon gehört, durch Drittpersonen dann logischerweise, was manche Leute auch in der Gemeinde denken, dass wir es über sie denken. Aber statt dass sie zu uns gekommen wären und herausgefunden hätten, was wir wirklich über sie denken, haben sie lieber gedacht, sie wüssten, was wir denken. Solche Gedanken können dich berauben. Nein, sie werden dich berauben. In Beziehungen. Du kannst denken zum Beispiel aus irgendeinem Grund, dass dein Ehepartner dich betrügt. Das kann zu einer Gedankenfestung werden, obwohl es überhaupt keinen Grund, keinen Anlass, nichts dafür gibt. Aber wenn du solchen Gedanken Raum lässt, dann wird daraus eine Geschichte werden. Misstrauen, Vorurteile, das sind Dinge, das sind Gedankengänge, das sind Abläufe in deinen Gedanken, die du in den Griff bekommen musst. Und Jesus hat sein Blut gelassen dafür, dass das möglich ist. Halleluja. Mit anderen Worten, der Teufel hat kein Recht, dir irgendwelche Gedanken anzuhängen, die du dann nicht mehr los wirst. Hier ist Heilung für deinen Verstand. Niemand kann dir einreden, du seist eine gespaltene Persönlichkeit. Du bist es nämlich nicht. Amen. Das ist nur Gedankenspinnerei. Und Jesus hat sein Blut gelassen dafür, dass es nicht mehr so sein muss. Natürlich ist ein Prozess damit verbunden. Du wirst deinen Sinn, deine Gedanken erneuern müssen. Aber es ist möglich. Halleluja. Dann das Blut des Kreuzes. Matthäus 27, 35. Es ist interessant, dass an all diesen Stellen das Wort Blut gar nicht erwähnt wird. Die Schreiber setzen quasi voraus, dass wir die entsprechende Hintergrundinformation haben und uns nicht einfach mit der Vorstellung zufrieden geben, dann kreuzigten sie. Trockene, saubere Angelegenheit. Drei Chirurgen kamen und schlugen ihm die Nägel so durch die Hände und durch die Füße, dass kein Tröpfchen Blut dabei floss. Sie wussten genau, wo sie die Nägel durchschlagen mussten, damit kein Blut floss. Nein, sondern römische Kriegsknechte kamen mit langen, dicken, rostigen Nägeln und schlugen diese Nägel. Natürlich wussten sie, wo sie die einschlagen mussten. Aber meinst du, sie haben darauf geachtet, ob dabei Blut fließt oder nicht? Es floss Blut, als Jesus ans Kreuz genagelt wurde. Matthäus 27, 35, als sie ihn aber gekreuzigt hatten, verteilten sie seine Kleider, indem sie das Los warfen. War die Kreuzigung eine blutige Angelegenheit? Aber sicher. Jesus ließ sein Blut. Es floss Blut, als er dort am Kreuz hing, mit ausgestreckten Armen und ausgestreckten Beinen. Für was steht dieses Blut? Dieses Blut steht für das Opfer, das er brachte, an unserer Stelle. Eigentlich hätten wir dort hängen sollen, jeder von uns. Und deswegen kann Paulus sagen, in Galater 2, Vers 19 und 20, denn ich bin durchs Gesetz, dem Gesetz gestorben, damit ich Gott lebe. Ich bin mit Christus gekreuzigt und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, lebe ich im Glauben, nämlich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat, sein eigenes Blut. Johannes 19, Vers 34. Eine zweite Phase des Kreuzes. Jesus war gestorben und als Beweis dafür, dass er gestorben war, floss wieder Blut. Nun, es war so, auch das eine kleine Nebeninformation, Kreuzigungen. Jemand, der gekreuzigt war, so wissen es die römischen Historiker, konnte bis zu 3 Tagen am Kreuz hängen. Bis zu 3 Tage lang konnte dieser Todeskampf dauern. Diese Leute konnten immer weniger atmen. Es wurde immer schwieriger, Luft zu bekommen. Sie sind über einen langen, quälenden Zeitraum eigentlich erstickt. Bei Jesus war es anders. Er starb am selben Tag noch. Weil dieser Tag einem wichtigen Sabbat vorausging, beziehungsweise einem wichtigen jüdischen Fest, nämlich dem Passa, und ein Gehängter ja bekanntlich ein Fluch ist, der das ganze Land verunreinigt, wurde dafür gesorgt, dass alle, die an jenem Tag gekreuzigt waren, auch am selben Tag noch starben. Und die zwei Verbrecher, die zur Linken und zur Rechten von Jesus gekreuzigt worden waren, was tat man mit ihnen? Die Soldaten kamen und brachen ihnen die Beine, die Unterschenkel. Warum? Damit sie sich nicht mehr abstützen konnten und dann schneller erstickten. Sie konnten sich dann nicht mehr halten und durch das Herabhängen waren sie nicht mehr in der Lage, noch sehr lange zu atmen und erstickten dann schneller. Sie starben. Aber bei Jesus, als die Kriegsknechte zu ihm kamen, sahen sie, dass er schon gestorben war. Deswegen brachen sie ihm die Beine nicht. In Erfüllung einer alttestamentlichen Prophetie, die besagt, dass ihm kein Bein gebrochen werden soll. Wir lesen hier Johannes 19, 34, sondern, eben sie brachen ihm nicht die Beine, sondern einer der Soldaten durchbohrte mit einem Speer seine Seite und sogleich kam Blut und Wasser heraus. Blut und Wasser. Mit anderen Worten, das Blut war bereits geronnen. Ein sicheres Zeichen des Todes. Blut floss zum Beweis dessen, dass Jesus tatsächlich gestorben war. Und das ist einer der wichtigsten Punkte, Eckpunkte der ganzen Erlösung. Wenn Jesus nicht wirklich gestorben ist, dann sind wir nicht erlöst. Jesus musste buchstäblich und leibhaftig sterben. Seht ihr, manche Esoteriker und Vertreter von irgendwelchen verrückten Religionen und auch in der Gnosis war das wahrscheinlich eine Theorie, die sie hatten. Es gibt Leute, die sagen ja, Jesus ist am Kreuz gar nicht gestorben. Sondern er kam dann wieder runter vom Kreuz und ging nach Indien und hat dort gepredigt. Ich meine, man muss schon ziemlich dumm sein, um so etwas zu glauben, aber manche Leute glauben das. Und damit solche Annahmen von vornherein Lügen gestraft werden können, lesen wir hier, dass aus der Seite Jesu Blut und Wasser herauskamen. Mit anderen Worten, er war tot. So tot, wie ein Mensch nur sein kann. Punkt. Er war tot. Und hier hören wir heute Abend auf. Denn das, was jetzt noch kommt, das würde nochmal weitere 10 Minuten locker in Anspruch nehmen. Und das möchte ich euch nicht antun. Halten wir es aus, dass Jesus tot ist im Moment? Wir wissen ja, dass er auferstanden ist. Aber hier im Ablauf ist er jetzt erstmal tot. Und es ist gut, dass er gestorben ist. Amen. Und es ist wichtig, dass er wirklich tot war, wie ihr jetzt sicher verstanden habt. Amen. Und lasst dir von niemandem irgendwelche Ammenmärchen einreden, von irgendwelchen Verrückten. Ja, hast du nicht gewusst, Jesus ist gar nicht gestorben. Nein, der ist wieder runtergekommen vom Kreuz und hat Maria Magdalena geheiratet. Nicht gewusst. Die Leute erfinden alle möglichen Märchen und Geschichten, nur um nicht an das glauben zu müssen, was ihnen Erlösung bringen würde. Halleluja! Geht's euch gut heute Abend? Preist dem Herrn. I preached myself happy. Amen. Amen.